Die Neurobiologen, die sagen, you see what you expect. Also das, was du erwartest, danach suchst du auch. Und wenn ich quasi meine Taschenlampe, meinen Fokus dahin lege auf das Negative, auf das Kritische, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich auch Negatives und Kritisches finde. Wenn ich aber die Taschenlampe lege auf die Dinge, die gelingen und auf die Möglichkeitsräume, die da sind, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich die auch entdecke. Und wenn man das für sich selber klar hat, dass wir zu einem großen Teil unser Erleben, nicht unser Leben, sondern unser Erleben selber steuern können, über die Bedeutung, die wir dem geben, was um uns herum passiert, dann ist das, würde ich sagen, die Anleitung zu einem freiheitlichen Leben, weil wir selber entscheiden dürfen, wie wir zu den Phänomenen stehen, die um uns herum sind.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäwitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Vera Starker und Dr. Katharina Roos. Wir sprechen über ihr aktuelles Buch »Mut zur Zuversicht«, wie uns in Zeiten globaler Krisen eine aktive Zukunftsgestaltung gelingen kann. Vera Starker ist Keynote-Speakerin und Co-Founderin des Berliner Thinktanks Next Work Innovation, der zu New Work forscht und berät. Als Wirtschaftspsychologin und systemische Organisationsentwicklerin begleitet sie in ihrer Tätigkeit als Coach Führungskräfte namhafter Unternehmen darin, ihre Organisationen erfolgreich zu transformieren. Dr. Katharina Roos ist promovierte Pädagogin, Mediatorin und führende Expertin für kollaborative Mitarbeiterbefragung. Als Unternehmerin entwickelt sie innovative Beteiligungsprozesse für die Arbeitswelt der Zukunft. Als Bürgerrätin für Bildung und Lernen setzt sie sich öffentlich für eine nachhaltige Transformation der Gesellschaft ein und engagiert sich an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir tauschen uns in dieser Folge darüber aus, wie uns gerade in unsicheren und krisenhaften Zeiten eine aktive Zukunftsgestaltung gelingen kann. Dass wir unser Erleben großteils darüber steuern, welche Bedeutung wir ihm geben. Und wie wir uns individuell und kollektiv Zuversicht erarbeiten können und diese dann als Treibstoff für positive Veränderung wirksam werden kann. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab. Hallo und herzlich willkommen hier bei Ich, wir alle. Unsere heutigen Gäste sind Vera Starker und Dr. Katharina Roos. Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid.
Hallo Maike, danke für die Einladung.
Hallo Maike, schön, dass wir da sein dürfen.
Ihr beide habt ganz frisch ein wunderbares Buch herausgebracht. Ich würde ja sagen, so ein bisschen das Buch der Stunde. Und zwar mit dem Titel Mut zur Zuversicht, wie uns in Zeiten globaler Krisen eine aktive Zukunftsgestaltung gelingt. Und ja, ich möchte heute mit euch beiden einige der Kapitel des Buches beleuchten. Ja, heute ist der 5. Juni 2024 und um ja mal einige Situationen des Weltgeschehens herauszugreifen, um uns herum zieht die Klimakrise nach einigen ja großteils viel zu trockenen Jahren, zumindest in Deutschland, jetzt mit dem ziemlich lange angekündigten Starkregenereignissen und Hochwassern, Verwüstungsschneisen könnte man ja sagen, durch große Teile Deutschlands. Die Kriege, die mehr oder weniger vor unserer Haustür stattfinden, sind leider großteils weit davon entfernt, befriedet zu werden. Und In 4 Tagen sind Europawahlen. Also wenn dieser Podcast erscheint, sind die Europawahlen auch gelaufen. Ja, und vieles von dem, was ich gerade aufgezählt habe, sind hochkomplexe Situationen, die zumindest mich teilweise besorgen, manchmal auch beängstigen, bestürzen, die Trauer oder Wut auch in mir hervorrufen können. Und ja, ihr beide wisst ja sehr gut, dass ich damit nicht alleine bin. Und ja, um hier mal direkt sozusagen in den Prolog eures Buchs einzutauchen, wo genau setzt eure Motivation oder ja eure Intention für euer Buch an?
Also wir nehmen das ja auch alles wahr, was du beschreibst, und wir haben Kinder. Also für uns hat es eine große Relevanz, was mit dem Klima passiert, was mit der Demokratie passiert, also nicht nur für uns selber, sondern eben auch für die nachfolgenden Generationen. Und wir haben einfach darüber auch gesprochen, die Tine und ich sind beruflich, machen wir viel zusammen, und haben gesagt, wie mögen wir eigentlich damit umgehen, was da passiert, und wie mögen wir damit umgehen, dass um uns herum immer mehr Menschen verzweifeln, sich in Empörung verstricken, in die Ignoranz gehen, ins Leugnen gehen. Also diese ganzen soziokulturellen Entwicklungen, die wir um uns herum sehen, und was ist eigentlich unser roter Faden durch das Ganze? Und dann haben wir sehr schnell zueinander gefunden, zu sagen, okay, es bringt nichts, ne? Es hilft nichts. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir kommen ja beide aus dem auch Unternehmenskontext, und da redet man seit 20 Jahren über VUCA, ne? Volatil, ungewiss, komplex und ambiguitär. Und ich würde nach jetziger Feststellung sagen, dass diese 20 Jahre waren so ein bisschen wie die theoretische Führerscheinprüfung, die einen nicht ansatzweise auf die Komplexität des Straßenverkehrs vorbereitet. Und jetzt ist es halt VUCA. Jetzt ist es ungewiss, jetzt ist es komplex. Und das war so ein bisschen unser Anlass zu sagen, wir bauen jetzt immer selber einen Leitfaden, wie man gut da durchkommt, ins Handeln kommt, ins Tun kommt und Lösungen findet, weil das ist das, was wir grundsätzlich sehr gut können, wir Menschen.
Ja, wir arbeiten beide viel in anspruchsvollen Transformationsprozessen und haben uns immer wieder die Frage gestellt, warum die scheitern, warum das nicht weitergeht. Und haben dann gesagt, dass die so Hoffnung oder blindes Vertrauen in die Zukunft, das reicht einfach nicht mehr aus. Wir zwei sind sehr aktiv handelnde Menschen, wir können gar nicht anders und erleben aber auch viel anderes. Dann war die Frage, wie kommt man denn ins Tun? So was muss denn passieren, dass wir die Zukunft, die wir uns wünschen, auch gestalten können? Das ging nicht anders, als dieses Buch zu schreiben.
Ja, das ging mir auch beim Lesen so. Also so eure tiefe Motivation ist da an vielen Stellen, finde ich, ganz, ganz spürbar. Und ihr schildert ja auch gerade zu Beginn des Buches oder in den ersten Kapiteln kommt ihr auf viele auch neurobiologische Grundlagen zu sprechen, die eben auch viel beitragen, dass es vielen Menschen in unseren Umfeldern so geht, wie es ihnen geht. Und ihr habt da das Bild der Taschenlampe geprägt. Also wie unser Fokus, unsere Zuversicht beeinflusst und welche Einflussmöglichkeiten wir haben.
Dass wir überhaupt viele Bilder in diesem Buch verwenden, hat was damit zu tun, dass unser Zwischenhirn, also wenn wir gerade dann im Stress sind oder im Krisen erleben, kann unser Zwischenhirn nicht mehr sich an die guten Vorsätze erinnern, die wir in der Großhirnrinde quasi, da wo wir denken, reflektieren, Entscheidungen treffen. Da sitzt quasi die kognitive Power, und wenn wir unter Stress sind, in Krisenmodus sind, kann sich unser Gehirn quasi nicht an die guten Vorsätze erinnern. Aber wir können uns an Bilder erinnern. Und deswegen haben wir versucht, insgesamt in diesem Buch sehr viel mit Bildern zu arbeiten, die eben auch wirken, wenn man gerade in so einem Modus ist. Und die Taschenlampe verdeutlicht aus unserer Sicht am allerbesten das, wie unser inneres Erleben geprägt wird. Die Neurobiologen, die sagen, you see what you expect. Also das, was du erwartest, danach suchst du auch. Und wenn ich quasi meine Taschenlampe, meinen Fokus dahin lege auf das Negative, auf das Kritische, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich auch Negatives und Kritisches finde. Wenn ich aber die Taschenlampe lege auf die Dinge, die gelingen und auf die Möglichkeitsräume, die da sind, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich die auch entdecke. Und wenn man das für sich selber klar hat, dass wir zu einem großen Teil unser Erleben, nicht unser Leben, sondern unser Erleben selber steuern können, über die Bedeutung, die wir dem geben, was um uns herum passiert, dann ist das, würde ich sagen, die Anleitung zu einem freiheitlichen Leben. Weil wir selber entscheiden dürfen, wie wir zu den Phänomenen stehen, die um uns herum sind. Dafür brauche ich aber diese Fokussierungslogik, das ist die Taschenlampe. aus unserer Sicht. Ganz einfach verständliches Bild.
Das ist das Riesenrad für den Möglichkeitsraum, der entsteht, wenn ich die Taschenlampe eben auf das richte, was ich beeinflussen kann. Oder es ist die Geisterbahn, die ich die Taschenlampe richten kann und dann wirklich in die Angst, in den Pessimismus, in die Kampf- oder Starrhaltung gehen kann.
Mhm. Ja, ihr habt das auch nochmal eingeleitet, fand ich ganz passend mit diesem ganz simplen Bild, wenn ich eben mit meiner Taschenlampe durch den dunklen Wald gehe und eigentlich nur diesen Quadratmeter vor mir damit vielleicht ausleuchte und drumherum alles im Dunkeln eben nicht wahrnehme, dann diesen Quadratmeter vor mir für alles zu halten, was wahr ist oder was sichtbar ist oder was auch beeinflussbar ist, das trifft es dann nicht aus dieser Perspektive. Und ich meine, ihr habt da auch nochmal an einer Stelle geschrieben, wir haben in unserem Gehirn ein Angstsystem auf der Stufe eines Huhns.
Ja, das ist ein Zitat von einem Angstforscher, der, ich glaube, auch da sehr bildhaft verdeutlichen wollte, dass da nicht viel geht kognitiv, ne? Sondern da ist wirklich nur Raum für die limbischen Reaktionen, Flucht, also Flight or Fight oder wenn das nicht geht, eben die Starre. Wobei wir ja auch gesehen haben, dass Frauen noch eine weitere Möglichkeit haben, nämlich Bindung in der Krise. Das müssen wir uns einfach klar machen. Das, wo wir schlau sind, ne, Großhirnrinde, da kommen wir nicht dran, wenn wir mitten in der Krise stecken. Deswegen erklärt sich, dass zum Beispiel Feuerwehrleute nach 20 Jahren noch üben müssen, wie sie den Schlauch an den Hydranten anschließen. Oder warum Piloten nach 20 Jahren noch im Simulator Trainings machen, weil sie die Routine üben, um im Notfall nicht limbisch zu werden, sondern im Notfall diese Dinge abspulen zu können, ja, und funktionsfähig zu sein, nicht in die Starre zu gehen. Und das, finde ich, verdeutlicht ganz gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist das ja ein hochwirksames System. Wenn jetzt hier die Decke runterkommen würde bei uns und wir drei würden in Ruhe eine Strategie ausdiskutieren, was der beste Fluchtweg wäre, wären wir alle Geschichte. Das System an sich ist ganz wunderbar. Wir müssen nur lernen, damit umzugehen in einer Welt, die von Krisen auch geprägt ist und auch bleiben wird. Und die auch von Ungewissheit geprägt ist und auch bleiben wird. Und wir können lernen, damit gut umzugehen. Wir müssen es aber auch lernen. Das ist unser Appell an der Stelle, das nicht mit uns geschehen zu lassen, sondern zu sagen, wie navigiere ich mich da gut durch, damit ich ein schönes Leben habe und auch ins Handeln komme.
Ich fand es dann auch ganz passend, dass ihr geschrieben habt, dass der Säbelzahntiger von früher oder halt die Gefahren, die früher die Entwicklung unseres Gehirns mit geprägt haben, dass das heute Dinge sind wie ein cholerischer Chef oder schlechte Nachrichten. Einfach sich das nochmal zu verdeutlichen und eben zu schauen, wie wir aus so einer potenziell nicht lebensbedrohlichen Situation andere Wege der Reaktion finden können.
Ja, wir erleben ja häufig auch so eine sprachliche Eskalation. Also allein, wenn wir das in Unternehmen sehen, da hören wir jeden Tag von irgendjemand, die Hütte brennt. Oder ja. Ne, wenn wir die Deadline nicht schaffen, dann passiert Also das sind alles so sprachlich eskalative Muster, wo ich sagen würde, nee, die Hütte brennt nicht. Auf gar keinen Fall. Weil wir müssen ja immer verstehen, unser limbisches System hört ja quasi immer mit. Das heißt, wenn wir ganz viel, ich muss und oh Gott, und wie sollen wir das schaffen und so, da reden wir uns wechselseitig wirklich auch im Kollektiv sehr schnell in so ein Stress, gruppendynamische Stresssymptomatik rein, aus der es dann wirklich schwer ist, rauszukommen. Das heißt, wenn wir den Schritt zurückgehen und überlegen, was ist hier eigentlich wirklich dringlich um uns herum, dass wir da mal rauskommen aus dieser Dringlichkeitsspirale, in der wir irgendwie alle drinstecken, in diesem verdichteten Leben, dann gehen wir auch raus aus diesem Alltagsstress, aus diesem Bewältigungsstress. Und dann ist auch der Chef nur noch der Chef. Also dann findet diese Verwechslung nicht statt, weil da vorne die Birne anbleibt. Wenn ich aber sprachlich so die ganze Zeit so stark eskaliere, im Privaten ja auch, wir sehen das ja von dem verspäteten Zug bis zum Untergang Deutschland, sind es ja nur 20 Sekunden in so Gesprächen, weil das so schnell eskaliert. Und da müssen wir runter von diesem Level. Weil sonst ist alles Gefahr.
Sonst kommen wir in die Zuversicht nicht rein. Also wir brauchen für die Zuversicht unsere Birne, wie du sagst, Vera.
Jetzt ist ja der Titel eures Buches Mut zur Zuversicht. Und bei allem, worüber wir bis hierher gesprochen haben, drängt sich dann ja fast die Frage auf, was ist denn eigentlich Zuversicht in unsicheren Zeiten? Und was hat die Zuversicht mit unserer Geisterbahn zu tun?
Zuversicht ist eben aus unserer Sicht ein Tun. Es ist ein aktiver Zustand und kein passiver. Also im Gegensatz zu Pessimismus und Optimismus, der so reaktiv bisschen guckt, was passiert und darauf hofft, dass schon alles gut wird, ist die Zuversicht eben ein aktives Tun. Also ich, wenn ich zuversichtlich bin, habe ich eine klare Vorstellung von einem attraktiven Zukunftsbild und gucke mir ohne blauäugig auf die aktuellen Ereignisse zu gucken. Also ich gucke die genau an. Das ist keine Realitätsflucht, die Zuversicht. Das unterscheidet sich auch von dem Optimismus. Ich gucke mir an, wie ist der aktuelle Zustand und was ist jetzt meine nächsten möglichen Schritte? Und da suche ich auch kleine Schritte, um zu einem Ziel zu kommen. Also es ist ein aktives Tun und deshalb braucht es auch Mut, weil es von mir selber Schritte erfordert, die ich tue.
Wir haben diesen Zusatz des Ungewissen oder unsicher. Unsicher ist ja eigentlich das Erleben, muss man mal sagen. Das, was wir draußen haben, ist die Ungewissheit. Warum haben wir das dazu gesetzt? Warum ist das so wichtig? Die Zuversicht, diesen Begriff, der ist schon sehr alt. Das gibt es schon sehr lang. Und was ist denn jetzt heute eigentlich anders? Und unser Gehirn hat so eine Art Orakel. Also es will immer vorhersagen, was das Nächste, was passiert. Und in stabiler äußerer Umgebung gelingt uns das recht gut. Das heißt nicht, dass das immer richtig war, ne? Aber es war einfacher für uns. So, und was uns gerade zu schaffen macht, ist, dass so viel Ungewissheit da ist, wie die Krisen ausgehen, wie das weitergeht. Und da sind wir so viel stärker gefordert, letztendlich uns da drin wieder Zuversicht neu zu erarbeiten. Das ist der Unterschied, den wir sehen in der Dynamik von dem, was im Außen sich verändert. Wir haben mehr Krisen, wir haben ein stärkeres Krisenerleben, ja, weil wir das eigentlich so ein bisschen davon umzingelt sind. An der Stelle muss man aber auch sagen, das ist immer nur eine Seite der Medaille. Das haben wir ja auch in dem Buch gezeigt, dass die Medien in der Tendenz immer über die schlechten Dinge berichten, viel zu wenig über die guten Dinge. Das heißt, wir haben nicht nur Krisen, sondern wir haben auch so einen Krisenbooster, einen medialen Krisenbooster. Und wir wissen nicht, ob es gut ausgeht. Und wir können kaum mehr Vorhersagen treffen. Unser Gehirn, also unser Orakel ist quasi gerade völlig überfordert. Deswegen müssen wir Zuversicht neu definieren, aus unserer Sicht. Und wie Tina auch gerade gesagt hat, also wer jetzt keine Angst hat, der hat, glaube ich, nicht verstanden, was da passiert gerade. Aber sich dem nicht hinzugeben und sich nicht zu ergeben, sondern zu sagen, Angst haben und trotzdem tun, das ist ja Mut. Ne? Mut braucht ja die Angst. Wir raffen uns auf, wir machen uns auf den Weg, weil wenn wir nichts tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die negativen Folgen kommen, wahnsinnig hoch. Und das ist unser Plädoyer zu sagen, Zuversicht neu zu denken in ungewissen Zeiten. Das heißt auch ein bisschen über das Gehirn verstehen, was passiert eigentlich bei Ungewissheit, wann entstehen Unsicherheitsgefühle, wann kommt wieder Stabilität, wie kann man das eigentlich machen und macht mir das Sinn, auf jeden Fall was zu tun, auch wenn ich nicht weiß, ob es gut ausgeht. Und da sind wir sehr klar und sagen, ja, bitte.
Ja. Mich hat das sehr, sehr gestützt, dass ihr nochmal so klar formuliert habt, es geht nicht um ein, es wird schon alles irgendwie gut werden und oder um eine passive Hoffnung auf eine bessere Zukunft, sondern ja wirklich um eine aktive Gestaltung mit dem Ziel einer besseren Zukunft. Und ich fand in dem Zusammenhang auch ganz wichtig, dass ihr den Begriff des seelischen Immunsystems eingebracht habt. Denn wenn ich jetzt gerade sage, dass es zum Beispiel Tage gibt, an denen ich mich ganz bewusst entscheiden kann, nur bestimmte Medien zu konsumieren oder auch bestimmte Dinge nicht zu konsumieren, dann kann ich mich ja auch, so wie ihr es schreibt, dazu entscheiden, einem Thema vielleicht keinen Raum zu geben oder ihm vielleicht sogar gar keine Relevanz zu geben. Also ihr habt da so einen schönen Buchtitel zitiert, Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Ich habe herzlich gelacht. Und das eben vielleicht unter dem Begriff seelisches Immunsystem, den ihr auch geprägt habt, ja, wie tue ich da meinem seelischen Immunsystem etwas Gutes, um dann auch gestärkter in unserer Situation handlungsfähig und zuversichtlich zu sein?
Wenn ich den ganzen Tag mit der Taschenlampe in die Geisterbahn leuchte und sozusagen den Säbelzahntiger sehe, der vor mir steht, dann bin ich im Stress und im Angst. Und das tut mir nicht gut und komme ich nicht ins Denken. Und das seelische Immunsystem, es ist wichtig, dass ich mich um mich kümmere, wenn ich mich nicht um mich kümmere, wenn es mir schlecht geht mit dieser Situation und ich in diese Pessimismusspirale reinkomme, dann komme ich nicht ins aktive Handeln rein. Dann gelingt es mir auch nicht, die Art und Weise, wie ich meine Umgebung sehe, so zu sehen, dass ich Möglichkeiten entdecke, wie ich da was ändern kann. Sondern bin ich nicht gefangen in dieser Situation. Und das tut weder mir persönlich gut, noch es tut der Gesellschaft gut, weil es einfach eine Starre bedeutet. Es geht da nicht weiter.
Ja, und wir haben auch ein Stück weit versucht, dieses Bild des Immunsystems auch bei den Leuten zu aktivieren, weil wenn wir durch einen Raum laufen, wo sehr viele Leute erkältet sind und husten und niesen, da würde man ja nicht sagen, jetzt nehme ich mal einen richtig tiefen Atemzug, ja, um mir möglichst viel von diesen Viren und Bakterien, die hier so rumschwirren, noch aufzuschaufeln. Sondern ich würde automatisch für mich sorgen. Wenn die Grippesaison losgeht, fangen viele Leute an, Vitamin C zu nehmen, um sich gut zu stärken oder trinken irgendwelche Tees, weil sie verstehen, dass wir eine erhöhte Virenlast in der Umgebung haben. So, und jetzt haben wir quasi eine erhöhte mediale Krisenlast um uns herum. Und die Frage ist, gehen wir jetzt hin und nehmen einen tiefen Zug und schaufeln uns das alles auf? Oder sagen wir, oh, da muss ich in dem Fall nicht meinen Körper, wobei indirekt auch mein Körper, aber vor allen Dingen meine Seele schützen. Und ich dosiere das so viel, wie ich kann, so viel, wie für mich gut ist. Und das ist sehr unterschiedlich beim Menschen. Da gibt es keinen Maßstab, da gibt es kein Gut und kein Richtig, sondern nur ein, wie fühlt sich das für mich an? Um dann idealerweise dahin zu gucken, wo wir Verantwortung tragen. Ich finde, dass wir alle sehr Verantwortung auch tragen für das, was mit der Umwelt passiert. Also wo wir auf Verursachungsbeiträge gucken, wo wir was tun können. Ich persönlich kann leider nicht beeinflussen, ob Donald Trump wiedergewählt wird. Ich würde es wahnsinnig gerne. Ich würde sonst was drum geben, aber ich kann es nicht beeinflussen. Das heißt, wenn er wiedergewählt wird und ich fühle mich ab Stunde null ohnmächtig, dann werden das ganz harte Jahre mit dem. Wenn ich aber sage, okay, ich kann nicht beeinflussen, ob dieser Mensch wiedergewählt wird, aber ich kann beeinflussen, was um mich herum passiert. Ich kann die Natur um mich herum stärken. Ich kann meinen Konsum anpassen an das, was jetzt notwendig ist. Ich kann meine politische Aktivität, mein politisches Umfeld stärken. Dann gucke ich dahin, wo ich was tun kann. Also da nehme ich es auf, die Krisen, aber eben nicht da, wo ich wirklich nicht tätig werden kann. Weil das überlastet mein seelisches Immunsystem und dann werde ich krank. Und das sehen wir einfach, dass wir haben so viele stresserkrankte Menschen. Die Zahlen, die gehen echt durch die Decke.
Ja.
Es ist erlaubt, sich mit bestimmten Sachen nicht so auseinanderzusetzen. Die einfach nur gruseln und mein Einflussbereich null ist. Dann ist es durchaus erlaubt, auch mich nicht damit auseinanderzusetzen und zu beschließen, da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Ich kümmere mich um die Sachen, die ich beeinflussen kann. Um auch mit der Kraft auszuhalten, die ich habe und die nicht unbegrenzt ist.
Ja, ich finde das auch immer wieder eine, auch für mich, wichtige Erkenntnis, dass ich mir selbst und meinem Umfeld sozusagen am wenigsten dienlich sein kann, wenn es mir eben nicht gut geht. Und würde da jetzt auch gerne einmal mit euch so ganz konkret die Möglichkeiten anschauen, was kann ich tun für mich, um in meiner Kraft zu sein. So die konkreten Dinge, die ihr aufgelistet habt, Stress runter. Oder was ich ganz spannend fand, auch Vera, dein Thema Fokuszeit, Deep Work, wie gesund es alleine ist, tatsächlich 60 Minuten, eine Stunde Konzentrationszeit pro Tag zu haben, wie das alleine mein Stresserleben durch den Tag messbar nach unten beeinflusst. Ja, wollt ihr nochmal da auf so ein paar Möglichkeiten eingehen, die jeder in seinem Alltag umsetzen kann?
Ich greife das, was du gerade genannt hast, mal gerne auf. Also wir begleiten ja Unternehmen auch darin, dass sie systemisch konzentriertes Arbeiten einführen können. Weil aus unserer Sicht das nicht nur mit Höchstleistung zusammenhängt, ich kriege keine Höchstleistung hin ohne Fokus, sondern auch mit einem gesunden Arbeiten. Die Menschen, wenn wir denen so begegnen, ne, die Tine mit ihrem Institut misst die immer, quasi macht so eine Nullmessung, wo stehen eigentlich die Leute? Und dann haben wir immer Werte so, 3% der Menschen sagen, ich kann konzentriert arbeiten. Also wirklich krass niedrige Werte und zwar egal in welcher Branche. Und es gibt gleichzeitig eine große Sehnsucht danach. Und dann fragen die auch immer, wie kann ich das wieder üben? Und dann sind es ganz alltägliche Sachen. Organisation ist eins, da muss man ein bisschen systemischer drangehen. Aber wenn ich nach Hause komme und mir dann sage, oh, ich muss noch das Paket vom Nachbarn abholen, der Hund muss noch raus und wenn ich gleichzeitig den Hund rausgehe, dann kann ich gleich noch das und das machen. Also wenn wir diese Muss-Ketten quasi verlängern bis in den Feierabend, dann ist das für unser Gehirn völlig egal, ob das der Hund ist oder das Paket. Für unser Gehirn ist es Arbeit. Das heißt, wir verlängern diesen Arbeitstag so ganz immens. Wenn wir aber sehr bewusst sagen, jetzt ist Ruhe, jetzt ist Feierabend, jetzt muss ich erstmal nichts, jetzt finde ich als Mensch wieder statt. Weil wir sind in der Organisation, sind wir ja in Rollen und zu Hause sind wir hoffentlich Menschen. So, und wenn ich dann die Dinge, die ich tue, versuche bewusst zu tun, also wenn man abspült zum Beispiel, sagen, ich spüle jetzt ab, ich fühle das Wasser, die Temperatur, ich rieche das Spülmittel und ich denke, oh, Omas schöne alte Teller sind auch noch ganz nett, ja, weil ich sie mir anschaue, oder ich putze Schuhe oder ich gärtnere, es ist wirklich wurscht, was man macht, aber zu sagen, ich mache dann nur das. Oder mit den Kindern zusammen zu sein. Ich bin dann nur mit den Kindern und nicht gucke parallel linsig noch, ob irgendeine Nachricht auf mein Handy angekommen ist. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir bewusst die Dinge tun, ist das für unser Gehirn, also wo wir etwas fokussieren, egal wirklich was es ist, ist es für unser Gehirn regenerativ und hochwirksam, weil in der Zeit wird da oben vernetzt, was das Zeug hält. Das sind ganz einfache Sachen. Dafür muss ich mich aber entscheiden, aus diesem Ich muss noch, aus dieser Logik auszusteigen. Weil die behält mich in so einem permanenten Stresslevel, der wiederum natürlich mich eher durch die Geisterbahn fahren lässt, weil ich viel empfindlicher bin, auf Empörungsangebote einzugehen. Ob ich die Tagesthemen gucke oder der Nachbar mir am Gartenzaun sagt, finden Sie nicht auch, dass die Auszubildenden von heute ganz unmöglich sind? In diesem Modus von ich muss noch, bin ich sehr empfänglich. Aussteigen. Das ist unser ganz klarer Impuls an der Stelle, sich dessen bewusst machen, bin ich auch in diesem Modus, mag ich das so haben? Wahrscheinlich nicht. Aussteigen.
Und ein ganz wichtiger Punkt, das auch gesagt wäre, ist einfach das Handy. Wenn wir das nicht ausmachen, nicht weglegen, haben wir dort ständig Nachrichten aus der Arbeit, Push-Nachrichten über Katastrophen, Alarme, was auch immer. Und dann kommen wir nicht raus aus diesem Modus. Also so, wie man zum Beispiel auch üben kann, sich zu fokussieren, dass man mal wieder ein Buch liest und da dran bleibt. Zum Beispiel, so, glaube ich, müssen wir es auch lernen, Zeiten zu schaffen, wo wir kein Handy haben, müssen es weglegen und wir sagen, jetzt sind wir im Hier und Jetzt.
Früher hieß das Muße. Ja, das ist ein alter Begriff. Und das ist eben das, was nicht mehr stattfindet. Wer natürlich totaler Künstler von Muße ist, sind Kinder. Die sind maximal im Hier und Jetzt. Und meine Familie, wir gehören zur Familie der Käferumdreher. Ja, also auf dem Weg zur Kita wurde wirklich jeder Käfer, der umgefallen ist, jede Biene, die Hilfe brauchte, jedes Blümchen, was zu zertreten drohte, gerettet. Und dann kann man in zweierlei Hinsicht darauf reagieren. Ich kann sagen, komm, wir haben keine Zeit, beeil dich. Oder ich kann stehen bleiben, die Achtsamkeit im Moment und sagen, komm, wir heben den Käfer auf und wir retten ihn. Das entscheidet maßgeblich ja nicht nur für mein Kind, wie das die Zeit mit mir erlebt, sondern auch, wie ich die Zeit erlebe. Wie achtsam ich wahrnehme, was um mich herum passiert. Und dieser Alltagsstress, den wir in Teilen wirklich selber auch produzieren, der hält uns davon ab, diese Wahrnehmungen wirklich auch durchleben zu können und genießen zu können. Und ich bin auch überzeugt, um so einen kleinen Schlenker zu machen, dass deswegen auch so viele Leute nicht aus dem Homeoffice zurück ins Büro wollen, weil sie ein ganz kleines bisschen mehr Raum hatten, flexibel ihre Zeit zu gestalten, nicht diesen stressigen Morgenverkehr schon hatten oder dieses mit den Kindern, komm, wir müssen uns beeilen. Insofern ist die Frage, wie wollen wir es haben, wie wollen wir die Dinge wahrnehmen, die ist für uns ganz entscheidend. Wie wollen wir eigentlich unsere Lebenszeit verbringen? Manchmal ganz auf das große Thema zieht.
Ja, also ich glaube, das eine, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, also das Thema Zeitsouveränität ist, glaube ich, ein riesenwichtiges Thema und ein ganz, ganz großer, ja, tatsächlich auch seelischer Gesundheitsfaktor. Und ich habe jetzt die ganze Zeit so genickt bei dem, was ihr gesagt habt und kann nur an mir selbst beobachten, es ist nicht die Grundprogrammierung meines Systems, entspannt präsent zu sein und in Anführungsstrichen nichts zu tun.
Das Interessante ist, dass eigentlich genau in diesem Zustand des Nichtstuns ein Areal in unserem Gehirn anspringt, was nach Stand jetziger Forschung mehr Energie verbraucht als konzentriertes Arbeiten, weil da oben unglaublich viel passiert. Also die geniale Idee, die man hat, auf einmal, während man die Tomaten versorgt oder Unkraut zupft oder joggen geht, die kommt, weil in dem Augenblick ich keine gelenkte Aufmerksamkeit habe und mein Gehirn in dieses Ruhestandsnetzwerk gehen kann. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass wir natürlich über die Echtzeitkommunikation, die hat eine Auswirkung. Diese permanente Resonanz, die unmittelbar erfolgt, die hat unser Kommunikationsverhalten geprägt und damit auch unser Zeitverhalten und unser Zeiterleben geprägt. Und das ist aus meiner Sicht ein kollektiver Lernprozess. Und das sehen wir in Unternehmen, wenn wir die Leute fragen, erwartet ihr wirklich voneinander, dass ihr innerhalb von 5 Minuten auf eure Nachrichten reagiert? Und irgendwann sagen sie alle so, nee, eigentlich nicht. Aha, was erwartet ihr denn voneinander? Ja, irgendwie, es hat sich so eingeschlichen. Ja, genau, es hat sich eingeschlichen und deswegen resonieren wir alle in diesem anderen Zeitempfinden. Und das ist aus unserer Sicht der kollektive Lernprozess im Digitalen, in diesem verdichteten Zeitalter wieder ein anderes Zeitempfinden zu bekommen. Wir trennen auch nicht zwischen Arbeitszeit und Lebenszeit. Arbeitszeit ist Lebenszeit, die auf der Arbeit verbracht wird. Und deswegen auch, welches Arbeiten wollt ihr euch eigentlich schenken? Wollt ihr, dass ständig die Hütte brennt? Ihr im Alarmismus unterwegs seid? Oder wollt ihr euch schenken, dass ihr euch wirksam fühlt, dass ihr richtig gute Dinge auf die Kette kriegt und euch aber auch zurückziehen dürft zum fokussierten Arbeiten? Und na, man sagt ja immer Anlage-Umwelt in der Kriminologie. Also mit Sicherheit ist auch viel erlernt. Und durch die Umwelt, ein bisschen bringt man es auch mit. Also ich glaube, es ist von allem etwas, aber was wir immer lenken können, ist, dass wir sagen können, wie wollen wir es denn haben? Was für ein Leben möchte ich denn leben? Ist es gut so für mich, wie es ist? Und da erleben wir, dass die meisten Menschen sagen, nein, ich will so nicht. Es ist so anstrengend. Und dann geht man ja Richtung, okay, wie magst du es denn haben? Und da ist am besten für unser Sein, dass das in der Logik von Anspannung, Entspannung erfolgt. Also wir wollen ja nicht alle ins Kloster gehen und wir wollen auch nicht alle den ganzen Tag nur Muße tun, sondern die Abfolge von Anspannung, Entspannung ist sehr, sehr optimal. Also Menschen wollen leisten und da darf auch ein bisschen Stress dabei sein, aber dann muss wieder Entspannung kommen. Und dann ist halt die Frage immer, wie komme ich dahin? Was sind die Handlungsfelder? Und ein Handlungsfeld ist immer zu sagen, wie habe ich mein Umfeld gestrickt? Sind die Zeitpläne so, dass ich kaum Luft holen kann? Muss ich das wirklich alles tun, was ich mir da auf den Zettel geschrieben habe? Also es gibt unglaublich viele Ansatzpunkte an der Stelle, die man positiv nutzen kann.
Also ich denke gerade dann, es gibt ja da auch eine Sehnsucht gerade zu, wie wir so empfinden, zu dem Thema Sein. Also wenn jetzt zu der Frage, wie können wir denn unsere Nachhaltigkeitsziele erreichen, die 7 Sustainable Development Goals, gab es eine Initiative, guckt halt, welche innere Entwicklung brauchen wir denn, damit wir da überhaupt hinkommen können? Das sind die IDGs, also Inner Development Goals, da geht es um innere Entwicklung. Und da ist das erste, der erste Block ist das Sein. Also, und das auch wieder zu leben und dem teilzugeben, das sind wir nicht besonders geübt drin, auch in Unternehmen nicht.
Ja. Ich würde jetzt gerade um diesen Punkt noch abzurunden, was kann ich für mich tun? Da stellt sich mir aber auch immer wieder in meinem Umfeld erlebe ich so die Frage, was mache ich denn mit meinem Medienkonsum, mit meinem Nachrichtenkonsum? Und erlebe oft so ein Dilemma zwischen praktisch Smartphone weg, zurück zum Knochen, aber auch wiederum der Anspruch, ich sollte mich informieren. Gibt es dieses Dilemma? Und was wären eure Vorschläge aus diesem Dilemma heraus?
Also für mich gibt es dieses Dilemma ganz klar, weil ich denke, als verantwortungsbewusste Bürgerin, Weltbürgerin, kann ich doch nicht einfach nicht hingucken. Also es gibt für mich auch so einen, ich würde fast sagen, moralischen Auftrag hinzugucken. Und das ringt mit meinem Bedürfnis nach seelischem Immunschutz. Und ich glaube, dass das ein permanenter Aushandlungsprozess ist. Also vor 30 Jahren hat man einfach die Katastrophe nicht mitbekommen, wenn es irgendwo einen Erdrutsch gab und die Leute verschüttet sind. Und heute sitzt man vorm Fernseher und fiebert mit, dass sie gerettet werden. Deswegen, ich glaube, dass es ein permanenter Aushandlungsprozess ist, wie viel, wovon kann ich mir einfach gerade zumuten? Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, bitte vor allen Dingen auf die Dinge gucken, wo es irgendeine Möglichkeit der Einflussnahme gibt. Gott sei Dank macht sich im Journalismus jetzt auch diese Agenda breit, konstruktiver Journalismus. Die Maren Urner macht da sehr viel, weil die schon sehr wohl verstanden haben, was das mit der Demokratie macht, was das mit uns Menschen macht, was das mit der seelischen Gesundheit macht. Und deswegen würde ich immer sagen, sehr selektiv bitte auswählen, was man sich anguckt, über welches Medium man sich informiert, um da wirklich gut für sich selber zu sorgen.
Ja, ich glaube, an der Stelle lasse ich mal kurz so einen kleinen Werbeblock für Perspective Daily laufen. Vielleicht kennt ihr die Plattform auch und ich bin da, glaube ich, ich würde fast sagen, Mitglied der ersten Stunde und da geht es eben genau um den von dir gerade angesprochenen konstruktiven Journalismus. Jeden Tag ein gut recherchierter, fundierter Artikel, der eine Situation oder auch ein Problem beschreibt, aber mir eben auch im Abschluss Lösungsmöglichkeiten und Handlungsperspektiven eröffnet und mich nicht in so einem ohnmächtigen Gefühl von die Welt geht unter zurücklässt. Und gleichzeitig auch finde ich dort, muss ich ja fast sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen oder Foren empfinde ich dort auch die Kommentarfunktion oft als sehr bereichernd und unterstützend. Und genau, also gehört zu den Räumen zum Beispiel, in denen ich mich regelmäßig informiere und was für mich eine sehr gute Dosis ist und auch eine gute Mischung von dem, was gerade weltweit so passiert.
Das ist auch so wichtig, weil zur Zuversicht gehört die Selbstwirksamkeitserleben dazu. Ne? Und solche Geschichten transportieren das eben auch. Also es gibt Geschichten, dass wir es schaffen können, dass wir Dinge umsetzen können, dass wir Ziele erreichen, dass wir Probleme lösen. Gibt es einfach durchaus auch. Und es ist so wichtig, diese auch zu erzählen.
Ja. Und gleichzeitig würde ich noch mal gerne auf den Punkt zurückkommen, Vera, den du gerade vorhin angesprochen hast, als du von meinem Nachbar am Gartenzaun gesprochen hast, der mich begrüßt mit den Worten, ist es nicht wieder schlimm mit den Auszubildenden in Deutschland? Also das ist zumindest auch eine Kommunikationsform, die ich aus verschiedenen Kreisen, die mir wohl bekannt ist, Empörungsspiralen, die sich immer höher oder vielleicht sollte ich sagen tiefer schrauben. Also wie kann ich da vielleicht aussteigen oder wie geht ihr mit solchen Situationen um? Und gleichzeitig bin ich ja auch selber nicht komplett frei davon. Es gibt ja auch Momente, in denen ich spüre, oh, jetzt mal mich einmal aufregen könnte mich.
Wir haben schon ein bisschen ein geflügeltes Wort bei uns, was wir verwenden. Also wir sagen immer nicht einsteigen. Und das Bild dahinter ist bei uns einfach die Geisterbahn, wo man dann in eines der Autos reinsteigt und schon weiß, wo es hingeht. Ne? So ein bisschen kennt er diese Dynamik. Und bevor man drin ist und nicht mehr klar denken kann, dann war schon zu sehen. Auch zu sagen, nee, danke, ich steige jetzt nicht mit ein. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt.
Mhm. Also ich glaube, dass, also bei mir gibt es eine Skala. Je weniger wichtig mir die Menschen sind und je weniger wichtig mir das Thema ist, umso mehr schütze ich mich. Also ich fahre sehr viel Bahn zu meinen Vorträgen. Und es kann sein, dass ich mich während der Bahnfahrt dreimal umsetze. Mhm. Weil da jemand neben mir sitzt, der mit seinem Nachbarn die ganze Zeit und das ist und das und das. Ich erlebe das mittlerweile wie so eine Wagner-Oper, ja, wo es sich höher spult und irgendwann kommen die Becken dazu und dann wird es richtig laut. Und ich mag das nicht haben. Ich mag nicht, dass diese Gedanken in meinem Kopf sind. Ich mag aber auch nicht die Energie aufwenden, dass ich das die ganze Zeit unterdrücken muss. Weil bei menschlichen Stimmen tritt bei uns kein Habituationseffekt ein. Wir müssen dann doch irgendwie zuhören. Also wir können uns quasi an menschliche Stimmen nicht gewöhnen und sagen, hör, lass den mal reden. Das heißt, ich setze mich dann um. Wenn das aber jetzt ein Thema ist, zum Beispiel, wenn es da so rassistische Äußerungen oder so gibt, dann erwarte ich von mir selber, dass ich sage, Entschuldigung, das geht nicht. Das kann man so nicht sagen. Ja, also wo ich dann einfach auch Stellung beziehe, wo ich nicht den Platz wechsle. Und dann gibt es Sachen, die mir wirklich am Herzen liegen. Das ist aber dann immer verbunden mit Menschen, die mir wichtig sind. Und dann würde ich, es ist unser Angebot, unsere Formel eben zu sagen, ich kann dich verstehen. Also erstmal eine Annahme zu zeigen, weil der Mensch gegenüber, dem geht es gerade nicht gut. Der ist traurig, der ärgert sich, der ist wütend, was auch immer da gerade passiert, zu sagen, ich kann dich verstehen oder aus deiner Sicht kann ich das verstehen. Und dann aber eben nicht mit einzusteigen. Unsere Formel ist, geteiltes Leid ist doppeltes Leid. Wir fühlen uns zwar gut gebunden, wenn wir beide uns einig sind, dass irgendjemand blöd ist, aber wir leiden halt beide. Ne? Ich kann dich gut verstehen. Wollen wir mal überlegen, was dir jetzt gut tun würde? Und es reicht manchmal, dass man wirklich ein Taschentuch reicht oder zugewandt ist und sagt, komm, und genau deswegen gehen wir jetzt extra schönen Kaffee trinken. Oder machen irgendwas, was jetzt gut tut. Weil wir wollen ja nicht aus der Annahme rausgehen. Wir wollen nicht aus der Beziehung rausgehen. Es sei denn, ne, in der Bahn sind Leute, die man nicht kennt und das Thema ist egal. Bei naheliegenden Menschen. Und da, glaube ich, liegt die Kraft, dass man einander zuhört, dass man versteht, was beim anderen gerade passiert und dass man der Person hilft, die Taschenlampe selber woanders hinzuleuchten. Und manchmal muss man einfach auch sich, ich sage es jetzt mal ganz hart, muss man auch mal den Kotzeimer halten. Und sagen, nee, ich halte ihn jetzt, gib Gummi und danach überlegen wir mal. Ist ja nicht schlimm, es ist doch total in Ordnung, aber nicht einsteigen. Weil sonst schraubt sich das so schnell hoch und hat man dann der Person geholfen? Ich glaube nicht.
Ich würde, glaube ich, gerade gerne noch mehr auf individuelle und kollektive Möglichkeiten fokussieren, die ihr auch alle in eurem Buch beschreibt, also woher die Kraft für Veränderung kommen kann. Und wie ihr es so schön formuliert habt für mich, sie kommt eben nicht nur daher, wenn es dringlich genug ist, sondern dass Kraft für Veränderung eben auch aus einem für uns angestrebten Ziel kommt, aus einem schönen Narrativ. Und so diese Sogkraft von dem, was viele spüren, wo es so wünschenswert wäre, hinzukommen. Das finde ich schön, eben jetzt mit euch auch nochmal über all diese Möglichkeiten zu sprechen, Kraft zu tanken.
Ich glaube, dass die große Zukunft einen Anker in der kleinen Zukunft haben muss. Und dass die kleine Zukunft hat viel mit mir selber zu tun und mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit meinem direkten Umfeld. Ich bin mir sicher, dass wir das gar nicht getrennt voneinander denken können. Aber viele unserer Kunden zum Beispiel sind auch im Coaching, die können gerade die Welt nicht retten, sondern die sind gerade dabei, sich selber zu retten. Und jeder, der sich rettet, rettet damit aber auch ein Stück die Welt. Also ich glaube, wir sind in diesem Zusammenhang und wir müssen anbieten, dass man auf unterschiedlicher Ebene tätig werden kann und sollte. Und wir sagen ja auch, die Familie braucht Zuversicht, Kinder brauchen Zuversicht. Wir vernachlässigen ja so ganz fürchterlich unsere Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Wenn wir uns auf den Weg machen würden, das zu verändern und mit denen über Zukunft zu sprechen, mit denen Zukünfte zu entwickeln, die auch für sie erstrebenswert sind, dann würden wir ganz viele Bausteine haben für eine insgesamt gelungene Gesellschaft. Und ich sehe sehr unterschiedliche sowohl Vorlieben als auch Kompetenzen. Manche Menschen wollen gern die gesamte Gesellschaft neu denken und manche eben nur ihre Gemeinde, vielleicht sogar nur ihre Familie. Und alles ist okay. Da, glaube ich, müssen wir skalieren, dass jeder die Möglichkeit hat zu sagen, überhaupt mal sich zu fragen, wie hätte ich es denn gerne. Wir sind ja so viel näher an der Frage, was mag ich nicht mehr haben. Ja, aber wie hättest du es gerne? Und deswegen fragen wir unsere Klienten, egal ob im Coaching oder im großen Prozess, immer die Fragen, ist es so, wie es ist, hilfreich für dich? Und dann sagen die meistens, nee, es fühlt sich nicht gut an. Hast du eine Idee, wie du es haben magst? Und das ist der eigentliche Prozess, wo man miteinander ausbuddelt. Was sind für Wünsche da, für Sehnsüchte da? Wie hätte man es gerne? Und das ist der völlig andere Weg, als über Verzicht zu gehen, über Verbot zu gehen, über diese Restriktionen zu gehen, die es auch braucht, natürlich, systemisch. Aber das Narrativ ist geprägt von positiver Energie. Wie fühlt sich das an, wenn du so lebst? Was glaubst du, was dann passieren wird? Was glaubst du, was auch in eurer Familie passieren wird? Was in eurer Gemeinde passieren wird? Mein Ausbilder, der Gunther Schmidt aus dem Hypnosystemischen, der nennt das ja Problemlösungsgymnastik. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn du da über das Problem gehst? Wie fühlt sich das an, wenn du über die Lösung gehst? Und insofern ist die Energie, diese Bilder zu entwickeln, die ist unendlich wichtig.
Eine Kraft, die wir auch beschreiben im Buch, wenn über die Kollektivität, die auch entstehen kann. Also über partizipative Prozesse zum Beispiel, die Kraft geben können, indem in der Gemeinschaft einem bestimmten Ziel gearbeitet wird. Also du hast jetzt gerade die Gemeinwohlökonomie angesprochen, da sind wir mit dem Unternehmen auch mit drin und das ist einfach ein Prozess, der auch ganz viel Kraft gibt und auch, wo man sich mit Menschen umgibt, die ähnliche Ziele verfolgen, wo man weiß, warum man welchen Teil umsetzt, also warum man den Planet mitdenkt und die Menschen und nicht nur den Profit. Also solche Fragen, die da einfach mitgedacht werden und die so mir total Mut geben. Gleichzeitig arbeite ich als Bürgerrätin auch im Bürgerrat für Bildung und Lernen. Und was mir da passiert, ist allein dadurch, dass ich teilgenommen habe, dass ich daraus für Mut und Zuversicht entwickelt hat, das war für mich wirklich erstaunlich. Also an einem Ziel mit vielen Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen zu arbeiten, und dann kamen so kluge Lösungen raus. Und es waren einfach, ja, knapp 1000 Menschen, die wirklich Schwung entwickelt haben zu dieser Frage, wie kann denn Bildung und Lernen zukünftig gestaltet sein? Also auch da die Gemeinschaft, die da eine Kraft entwickeln kann, wenn ich mich auch einbringen kann, wenn ich selber was tue, dann habe ich schon meine nächsten Schritte. Ich werde gefragt, ich gebe Antworten, ich gebe meine Erfahrungen mit rein. Das ist auch ein großer Bereich. Da fühle ich mich nicht ohnmächtig, sondern nämlich wirksam.
Das ist ja das, was der Hartmut Rosa, den wir ja auch zitieren, als soziale Energie bezeichnet, die nur zwischen Menschen entstehen kann. Und das ist eine andere Energie, als wenn wir uns alle einig sind, dass irgendjemand doof ist. Also es ist auch eine Energie, aber so eine In-Group, Out-Group, ne, die da und wir da. Aber das ist aus unserer Sicht eine zwar bindende oder Bindung erlebende Energie, aber vor allen Dingen eine dysfunktionale in Bezug auf die Entwicklung unserer Zukunft. Weil wir wissen einfach nur, dass der andere doof ist, also in unserer Wahrnehmung. Aber darüber hinaus kommen wir ja nicht. Und deswegen brauchen wir für diese soziale Energie, wie er sie beschreibt, einen positiven Anker.
Ja, aber aus dem Zynismus, ne, das bringt alles doch sowieso nichts mehr rauszukommen. Den erleben wir ja gerade ganz stark.
Ja. Ja, an vielen Stellen braucht es auch wirklich ein deutliches Umlernen oder vielleicht sogar Verlernen von alten Verhaltensmustern. Und ich bin da auch ganz sicher, dass da Gemeinschaft was extrem Stützendes ist für uns als so soziale Wesen. Und die Bürgerräte, so wie ich sie verstehe, das sind dann ja zufällig gewählte Menschen, die da zusammenkommen und zu erleben, dass man mit Menschen, die man vorher nicht kannte, eine gute Lösung für so ein zentrales Thema entwickeln kann und dann, ja, das wirst du mir jetzt noch sagen, ob das stimmt, aber vielleicht auch spürt, dass die allermeisten davon sich eine menschliche, würdevolle Lösung wünschen und daran gemeinsam zu arbeiten, kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen, dass das eine total, ich will nicht schon sagen, erleuchtende Erfahrung, aber also was wirklich Wunderbares gewesen sein muss.
Ja, absolut, kann ich bestätigen. Also ich habe da in den vielen Stunden und Wochenenden, ich habe niemals eine Abwertung in irgendeiner Äußerung oder sowas erfahren. Niemals. Also es war wirklich ein gemeinsames Bestreben, eine gute Lösung zu finden. Und das von wirklich unterschiedlichsten Menschen. Also ging es um die Kita-Frage, wann sollte der Kita oder sollte Kita in Pflicht sein? Ne, da waren welche Menschen dabei, die sogar ihre Kinder alleine beschult haben, niemals die Kinder in eine Kita geben würde und andere, die Kinder mit einem Jahr da waren. Und das war kontroverse Diskussionen, wirklich kontrovers, aber niemals mit den anderen abwertend. Ich war wirklich so ein bisschen geflasht danach. Ja. Diese Energie, die da entstanden ist. Ja. Die Lösung waren wirklich, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber nicht alle durchweg besser, als ich mir es als studierte Pädagogin so an meinem Küchenchat ausdenken können.
Ja, und es klingt auch, als wäre es ein Diskussionsraum, den ich jetzt so im öffentlichen Diskurs an vielen Stellen vermisse, als wäre der an dieser Stelle möglich gewesen, eben doch mit zwei, wie du es gerade beschrieben hast, so konträren Positionen, da eben trotzdem gemeinsam zu sitzen.
Das heißt, auch einander zuhören. Und wenn wir in der Empörung sind und im Krisenmodus, haben wir eine Wahrnehmungsverengung. Und wir suchen den Ähnlichen oder die Ähnliche. Und gerade nicht diejenigen, die anders sind als wir. Überleben heißt, ich suche mir das Modell aus, was für mich erfolgreich ist. Und das sind die Ähnlichen. Und deswegen ist auch für uns so wichtig, dass dieser Empörungsmodus aus der Gesellschaft mal wieder ein bisschen runterkocht, damit wir einander zuhören Weil dann kann genau das passieren, was Tine gerade beschrieben hat, dass Menschen unterschiedlichster Haltung und Auffassung miteinander Dinge besprechen können und eine Lösung finden, die nicht der kleinste gemeinsame Nenner oder der härtest erkämpfte Kompromiss ist, sondern wirklich ein Mehr. Und wir beide sind auch überzeugt davon, dass es eine tiefe Sehnsucht der Menschen gibt, dass der Politik das gelingt. Und auch eine Erwartung gibt an die Politik zu sagen, hört doch bitte einander zu und wägt ab, was da geht. Und ne, dieses Bashing und dieses Abwerten und das, was wir auch in dem Wahlkampf alle so erleben, das ist nicht das, was wir uns wünschen, sondern Abwägen von Dingen. Es gibt nicht, wir wissen alle ja nicht den Weg. Also niemand von uns hat die Weisheit mit Löffeln gegessen und kann jetzt sagen, wie es weitergeht. Wir können sorgfältig sein in der Auslotung des Weges. Die Fakten berücksichtigen, zuhören, diskutieren, um die beste Lösung streiten. Und das ist unser Plädoyer, wenn wir da wieder hinkommen, werden wir diese Lösung auch finden. Weil da einfach sehr viel schlaue Menschen dann zusammen sind, wobei denen oben die Lampe an ist und nicht der Krisenmodus.
Die Identity Foundation hat dann eine Studie gemacht zur Politik und der Politikverdrossenheit und hat wirklich selber in ihrem Resümee dann gesagt, dass dramatische Ergebnisse sind, diese tiefe Resignation, die es gibt von den Menschen gegenüber der Politik und auch den Zukunftsmöglichkeiten. Gleichzeitig gibt es Ergebnisse, wo man sieht, dass in den Bereichen, wo Menschen selbstwirksam sind, im ehrenamtlichen Engagement oder wo auch immer sie selber wirksam in ihren Feldern, sind sie 73% zuversichtlich. Also das ist genau dieser Dreh, der durch Mitwirkung wirklich aus unserer Sicht großen Erfolg haben könnte.
Ja, ich nicke wieder ganz fleißig. Also ich habe einmal daran gedacht, auch was für eine Wirkung es auf mich hätte, eine Talkrunde zu sehen von PolitikerInnen. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Ich sage nur, dass ich medial immer was anderes wahrnehme, wo Menschen eben genau so diesen Umgang miteinander pflegen, den ihr beschrieben habt, wo wirklich tief zugehört wird und um eine gute Lösung miteinander im besten Sinne gerungen wird, einfach was das für eine Wirkung hätte, sowas medial viel öfter zu erleben. Ja.
Also was hilft, also viele von uns haben ja so eine innere Stimme, wie auch ich, die dann sagt, jetzt malst du es dir aber rosa an. Jetzt machst du es dir gerade einfach. Weil guck doch mal, wie es wirklich steht, da kann man doch nur verzweifeln. Aber was ist die Alternative? Und das ist das, was ich mich dann frage. Wenn diese Stimme kommt, die sagt, ja, Vera, jetzt machst du es dir gerade ein bisschen einfach. Sage ich, okay, was ist die Alternative? Aufs Sofa setzen und in Ohnmacht versinken, weil ich mich so ärgere oder so empöre über etwas. Oder ist es doch wirklich jetzt zu sagen, auch wenn es der kleinste Handlungsraum ist, den nutze ich. Und das ist so multipel wirksam, ne, für mich, weil das kann man quasi im Gehirnscanner sehen. Wenn die Menschen dann ins Tun kommen, dann werden die Mandelkerne von unserer Amygdala werden kleiner. Die feuern nicht mehr so intensiv. Das heißt, Apfelbaum pflanzen hilft, wenn man es mal ganz platt sagt. Also die Frage, wenn einen das dann doch reißt und der Negativity-Bias in unserem Gehirn sagt, nein, 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 aber guck mal hier, ist ganz schlimm. Was ist die Alternative? Mag ich jetzt wirklich mich überrollen lassen von diesen Gefühlen? Und das ist etwas, was mir oft hilft, wenn ich dieses Angebot kriege aus der Umwelt, setze ich aufs Sofa und sei ohnmächtig. Weil ich es nicht mag. Ist nicht unser Weg. Deswegen haben wir gesagt, wir schreiben dieses Buch, weil wir wollen andere dazu ermutigen, zu sagen, bitte, wenn das nicht der Weg ist, dann hier findet ihr so ein bisschen Anleitung, wie ihr es anders machen könnt.
Ja, ich würde das auch unterstreichen. So die Überschrift eines eurer letzteren Kapitel, Zuversicht ist alternativlos. Ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs kommen und euch beide fragen, ob noch etwas euch Wichtiges, Zentrales nicht gesagt wurde bis zu diesem Punkt?
Also ein Punkt, der mir noch sehr wichtig ist, ist, dass wir in diesem Ganzen unseren Weg finden, oft in die Selbstverurteilung gehen. Also ist mir wieder nicht gelungen, habe ich nicht geschafft. Ich glaube, dass das uns allen gut tun würde, in dieser Suchbewegung, in der wir als Gesellschaft sind, aber auch als Individuen sind, mit großer Milde mit sich selber umzugehen. Weil wir geben doch alle unzweifelhaft unser Bestes. Und es ist aber eine herausfordernde Zeit und deswegen müssen wir viel ausprobieren. Und das geht so viel besser, wenn wir mit Milde auf uns selber gucken.
Ja, Kathi und Vera, ich danke euch sehr für dieses Gespräch und für euer Buch. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und ich gehe schon mal noch mal ein ganzes Stück mutiger und zuversichtlicher aus der Lektüre eures Buches und aus diesem Gespräch raus. Und ich hoffe, ganz vielen Zuhörenden geht's auch so. Ich danke euch sehr.
Ja, vielen Dank an dich, liebe Maike.
Vielen Dank, Maike.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.